Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Keep Calm and Learn On Podcasts. Mein Name ist Simon Dückert und ich treffe mich heute mit dem Dennis Böcker von Bosch. Grüß dich, Dennis.
Hallo Simon, schön, dass ich hier sein darf.
Gerne. Bei uns im Podcast geht es ja meistens um Wissensmanagement und lernende Organisationen. Ein Aspekt darin ist das Thema der Generierung von Wissen, also Stichwort Innovation. Und du hast vor mittlerweile gut 2 Jahren bei der LernOS Convention 2021 abends mal eine Idee gepitcht, weil du da gerade in einem Team am Arbeiten an einem Innovationsstandard warst, eventuell dazu auch mal einen LernOS-Leitfaden zu machen. Deswegen dachte ich mir, ich lade dich mal ein und wir sprechen mal über das Thema Innovationsmanagement. Ich habe in dein LinkedIn-Profil geschaut. Du bist so von der Ausbildung ein Betriebswirt, hast doch mal im Consulting und Controlling gearbeitet, bist heute der Global IoT Innovation Lead bei Robert Bosch. IoT, für die, die es nicht wissen, das Internet der Dinge, also die Vernetzung von eigentlich allem, jedem Kühlschrank und allen möglichen Geräten. Erzähl uns doch mal noch so ein bisschen die Stationen dazwischen. Also was ist passiert zwischen dem Studium und deiner heutigen Rolle?
Ja, wie du richtig sagst, angefangen habe ich tatsächlich als Controller nach dem Betriebswirtschaftsstudium, habe dual studiert in Hannover bei Pelikan, bin dann im Controlling gewesen, so klassisch Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse gemacht, ähnliche Dinge, internes Controlling. Und dann haben wir SAP eingeführt, wie das damals, glaube ich, in der Zeit irgendwie SAP R3 haben, glaube ich, damals fast alle eingeführt. Und dann gab es einen großen Bedarf an SAP-Beratern und ich bin dann nach dem Projekt, habe ich gesagt, irgendwie Controlling als solches ist es vielleicht nicht. Bin dann ins SAP, in die SAP-Beratung gegangen mit den Modulen Controlling, Finanzwesen, hinterher noch HR und Berechtigung. Habe das von der Schweiz aus gemacht in einem Beratungshaus, das dann später von der SAP selbst übernommen worden ist und habe viele Jahre dann in der Schweiz, aus der Schweiz heraus Kunden in Deutschland, Frankreich, in der Schweiz betreut, SAP-Projekte gemacht und da im Prinzip schon eben neue Wege versucht auch einzuschlagen, obwohl Standardsoftware, SAP, trotzdem hatte jeder Kunde ja so seine eigenen Herausforderungen. Das war schon mal ganz spannend. Und dort ist mir dann auch Bosch als Kunde begegnet, war gerade in einem großen Merger mit dem Mannesmann Rexroth-Teil. Und da bin ich dann gefragt worden, ob ich die SAP-Programmmanagement-Aufgaben übernehmen möchte für Europa, für Rexroth, als Teil auch der Integration. Und das habe ich dann gemacht, bin dann quasi auf die Anwenderseite wieder zurückgewechselt, habe da Projekt- und Programmmanagement beim Rexroth gemacht, bin danach zur Mutter, also zum Bosch. Da haben wir in dem ganzen Mobilbereich von Bosch in Europa SAP eingeführt, bis circa 2007. Dann war ich in verschiedenen anderen Funktionen tätig, eigentlich immer an der Schnittstelle zwischen IT und den Geschäftsbereichen. Wenn du so willst, so eine Art Übersetzungsfunktion. Also immer IT-Sprache in Business-Sprache zu übersetzen und umgekehrt, sodass Anforderungen und Angebot irgendwie zusammenpassten. Und bin dann gefragt worden von unserem CIO Ende 2010, ob ich nicht bereit wäre und Lust hätte, die Aufgabe als regionaler CIO, also Chief Information Officer für Nord- und Lateinamerika zu übernehmen. Und der Herausforderung habe ich mich dann gestellt. Wir sind dann als Familie 2011 nach Chicago umgesiedelt, 8 Jahre in Chicago gelebt, war CIO für Nord- und Lateinamerika und habe ab 2015 begonnen mit dem Thema Innovation, mich intensiver zu beschäftigen. Und das hatte im Wesentlichen damit zu tun, dass wir als IT-Organisation uns überlegt haben, welche Rolle wollen wir eigentlich innerhalb des Bosch spielen im Rahmen der digitalen Transformation, die der Bosch durchläuft. Sind wir weiter quasi schwerpunktmäßig der Bereitsteller von IT-Infrastruktur und Software? Oder sind wir nicht eher in der Rolle, diese digitale Transformation mitzugestalten? Und wir wollten definitiv mitgestalten. Und dann haben wir angefangen, aus der IT heraus zu sagen, wie müssen wir uns dann da aufstellen? Und eben, du hast es angesprochen, Wissen ist dann da ein Thema. Das heißt, wir haben uns mal aufgestellt zum Thema Innovation. Wie müssen wir uns da eigentlich besser aufstellen? Was müssen wir eigentlich wissen? Und da gab es mehrere Aspekte. Zum einen eben tatsächlich besser zu verstehen, wie Innovation eigentlich funktioniert. Also was brauche ich für Skills? Was muss ich lernen, damit ich irgendwie besser, performanter, effizienter innovieren kann? Aber auch, wie sieht das Partnerökosystem aus, etc. etc. Das haben wir seit 2015 gemacht. In meinem LinkedIn-Profil steht es ja dann auch, 2017 habe ich dann die Chicago Connectory gegründet als Teil des globalen Connectory-Netzwerks, so wie es jetzt dasteht. Wir haben verschiedene andere Innovationsaktivitäten gemacht, an Accelerator-Programmen teilgenommen im Kontext IoT, eine Proof-of-Concept-Factory aufgebaut, ein Intrapreneurship-Programm aufgebaut, also sehr viel dort gemacht. 2019 wieder zurück nach Deutschland, weil ich für mich dann zum einen für die Familie festgestellt habe, dass wir irgendwie, wenn wir den Absprung aus den USA noch schaffen wollen, dann war das so ziemlich der letzte Punkt, gefühlt. Weil nach 8 Jahren sonst, glaube ich, wäre es langsam wirklich schwierig geworden, wieder zurückzukommen. Zum anderen aber auch im Bosch-Konzern so für mich die Idee, wenn ich da Wirksamkeit noch stärker entfalten will, muss ich wieder ein Stück näher an die Zentrale ran und habe mich dann voll und ganz auf das Thema Innovation fokussiert und während der Pandemie dann sehr stark mit dem Innovationsmanagementsystem. So mal die verschiedenen Stationen.
Connectory ist ein spannendes Feld, da war ich schon mal. Die Katja Krenz war schon mal hier im Podcast, da haben wir über Working Out Loud gesprochen und die hat in Stuttgart in der Connectory mal ein Working Out Loud-Treffen gemacht und damals wusste ich noch gar nicht, dass das eigentlich aus dem Innovationsprogramm herauskommt. Da werde ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, so für die Bedeutung von Orten im Innovationsprozess, spezielle Orte. Ja, und du hast ja damals gesagt, wie gesagt, bei dem LernOS-Event, ihr wart da gerade dabei, glaube ich, in den Endzügen oder sie war veröffentlicht, ein neuer Standard oder eine neue Norm zum Thema Innovationsmanagement, die sogenannte DIN und oder ISO 56000-Reihe. Jetzt bin ich so ein bisschen in meinem Umfeld verschrien, so ein kleiner Normen-Junkie zu sein, weil ich finde, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. In den Normen steckt ja schon viel drin und viel schlaue Gehirne haben sich da Gedanken gemacht vorher. Aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder und jede Zuhörerin des Podcasts genau weiß, wie so Normen überhaupt entstehen. Deswegen würde ich ganz gern zum Einstieg mal so ein bisschen drüber sprechen, wie so Arbeit an Standards überhaupt funktioniert. Das dauert ja meist recht lang, in der Regel Jahre und es sind viele Menschen in den Ländern damit beschäftigt, aber dann auch überregional, international. Und da können wir mal beim Deutschen Normungsinstitut anfangen, sehr alterwürdiger Name. Wie ist das so? Also wie kommt man da hin? Wie gibt es Ideen zu Normen? Wer ist auf die Idee gekommen, diese Innovationsmanagement-Norm zu machen?
Also die Innovationsmanagement-Norm, die Arbeit dazu hat begonnen, so ein Stück weit früher, als ich in den USA angefangen habe, mich mit Innovationen intensiver zu beschäftigen, hat aber nichts miteinander zu tun. Aber so 2013, 2014 haben sich Personen zusammengeschlossen und haben gesagt, eigentlich müssten wir das Thema Innovation auch mal ganzheitlich irgendwo definieren, ganzheitlich mal strukturieren, weil es doch sehr viele verschiedenste Prozesse, Tools, Methoden, Ansätze gibt, die alle für sich sehr gut sind, aber das Zusammenspiel vielleicht noch nicht so ganz gut funktioniert und es vielleicht auch sinnvoll wäre, wenn man da mal einen Überblick hat. Das Ganze hat also dann offiziell angefangen, so Größenordnung 2014, dass sich Experten aus vielen Ländern zusammengeschlossen haben und dann eben wirklich in der Struktur, so wie das eben DIN ISO dann vorsieht, da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, wie dann eben man einen Antrag stellen muss, wenn so ein neuer Standard generiert werden soll. Da müssen bestimmte Fragen vorab beantwortet werden. Das wurde dann alles prozessual gemacht. Danach hat sich dann international die Gruppe zusammengeschlossen, hat dann an dem Standard gearbeitet und die Arbeit hat, wie man dann erkennen kann, am Veröffentlichungsdatum der ISO 56002, das ist quasi das übergreifende Guiding Framework der gesamten 56000er Reihe. Die wurde 2019 veröffentlicht. Man sieht also letztlich vom Start bis zur Veröffentlichung sind so gut 5 Jahre vergangen, was natürlich eben auch damit zusammenhängt, dass zum einen das ein sehr breites Feld ist, also Innovation geht eben über ganz viele verschiedene Aspekte. Und kannst dir vorstellen, kennst du sicherlich aus deinem Kontext Wissensmanagement, wenn man dort anfängt, Dinge zu beschreiben. Zum einen muss man klären, was soll alles der Inhalt sein, aber wenn es nachher ins Detail geht, geht es eben auch wirklich um einzelne Worte, um einzelne Kapitel, um einzelne Aspekte. Sind die jetzt drin? Wie sind sie drin? In welcher Reihenfolge gehören sie eigentlich zusammen? Wie sind die Abhängigkeiten? Und da hat man, denke ich, auch gemerkt, dass vieles eben, wenn man wirklich mal ganzheitlich drauf guckt, vorher noch gar nicht so klar und so deutlich beschrieben wurde, auch wenn es natürlich schon viele Studien, Doktorarbeiten, Master-Thesis, Bücher, was auch immer zum Thema Innovation gegeben hat. Aber ich glaube, so in der Struktur, aufeinander aufbauend, hat es das tatsächlich bis dato noch nicht gegeben.
Also das fühlt sich immer an wie die DNA, finde ich, ne? Also wie du sagst, Bücher gibt es viele und viele Autoren, die schreiben hunderte von Seiten. Wenn man das erste Mal so eine Norm aufblättert, ist vielleicht erstmal überraschend, dass die gar nicht so lang ist. Wenn man so die Präambel und die ganzen Verzeichnisse abzieht, sind die ja oft nur so ein, zwei, drei Dutzend Inhaltsseiten lang. Und ich finde, ähnlich wie bei einer DNA, versucht sie aber quasi die Essenz rauszuarbeiten, ne? Und wie du sagst, na klar, wenn man die Essenz macht, dann kommt es halt wirklich darauf an, die Worte auf die Goldwaage zu legen. Und die dann kann ich mir gut vorstellen, wenn man da viele Leute hat mit verschiedenen Interessen, verschiedenen Hintergründen, das gar nicht so schwer ist, sich in der Arbeit dann auf die Essenz zu einigen. Wird das moderiert von Menschen jetzt aus der ISO oder findet das in Selbstorganisation statt? Das ist ja durchaus auch ein, kann ich mir vorstellen, ein zäher Prozess, sich da auf etwas zu einigen.
Ja, letztlich ist es so, dass es für die verschiedenen Normen immer ein Convener gibt. Der wird gewählt, und zwar auch international gewählt. Und dann gibt es Arbeitsgruppen, zum Beispiel jetzt hier für Deutschland gibt es auch in der DIN dann eben eine Arbeitsgruppe, die sich um die 56.000 kümmert. Dort gibt es von der DIN eine Person, die sich dann letztlich um die Koordination, um die Orchestrierung kümmert. Es gibt ein Portal, das denen, die dort mitarbeiten, also die Mitglied sind in der Arbeitsgruppe, dann zugänglich ist, wo die ganzen Dokumente ausgetauscht werden, also auch die Draft-Versionen von bestimmten Ansätzen, wo aber auch die Protokolle von den Meetings abgelegt werden, wo die ganzen Votings dokumentiert werden. Das heißt, dieser ganze strukturelle Prozess wird von der DIN und DIN ISO dann, wenn man es international sieht, da hat ja jedes Land hat dann seine eigenen nationalen Gruppen, die das dann jeweils koordinieren. Hier letztlich eben in Deutschland die DIN. Und das wird dann orchestriert und dann international konsolidiert und zusammengeführt. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch gerade eben orchestriert von der weltweiten Organisation. Im Oktober gab es gerade ein fünftägiges Summit, würde man da modern zu sagen, glaube ich, zum Thema Innovationsmanagement, wo es um den aktuellen Bearbeitungsstand zu neuen zusätzlichen Richtlinien im Kontext der 56.000er Reihe geht. Das heißt, die ganze Koordination läuft über die DIN, und die Experten sind dann eben entsprechend eingeladen, dort zu kommentieren, zu schreiben, zu ergänzen, neue Vorschläge zu erbringen. Aber die Koordination erfolgt über die DIN.
Und kann man sich so vorstellen, dass das dann so eine Art Top-Down-Prozess ist? Also im Rahmen der ISO wird ein englischsprachiger Standard erarbeitet, wo natürlich dann die nationalen Normungsinstitute alle mitarbeiten und das Endergebnis wird dann übersetzt auf Deutsch und andere Sprachen? Oder kann es auch umgekehrt sein, dass mal die DIN sozusagen, ich glaube, es gibt ja sogar Standards, die nur DIN sind und nicht ISO, eine Idee hat für einen Standard, der dann nur deutscher Standard bleibt und gar nicht auf internationale Ebene gehoben wird?
Es ist beides möglich, und es wird in der Regel immer, sage ich mal, wenn es was Umfangreiches ist, denke ich mal, wird es immer diskutiert, inwieweit das jetzt tatsächlich auf internationale Ebene gehoben wird. Aber wir haben jetzt ein Beispiel, was jetzt gerade quasi durch so einen Weg durchläuft, und das kommt von der italienischen Organisation tatsächlich. Und da geht es um das ganze Thema Idea Management, also ein Teil dessen, was man sicherlich auch im Kontext Innovationsmanagement abdecken kann. Dort gibt es schon eine nationale Norm in Italien, und da haben die italienischen Kollegen jetzt den Antrag gestellt, dass dann doch eben zu internationalisieren, auf globale Beine zu stellen und das eben in die Normenreihe der 56.000 mit einzuflechten, gegebenenfalls zu erweitern, zu ergänzen, also aus dem nationalen Dokument als Basis dann ein international gültiges Dokument zu machen. Und das ist jetzt gerade in dem Abstimmungsprozess. Das heißt, ja, es gibt genau diesen Weg. Es gibt nationale Wege, die dann gegebenenfalls international werden. Wie das genau bei der 56.000 dann entstanden ist, wer da den Anschub geleistet hat, das weiß ich gar nicht so genau. Letztlich ist es jetzt aber so, dass im Prinzip dadurch, dass die 56.000 in weit über 50 Ländern dann entsprechend auch national umgesetzt wurde als Norm, dass jetzt, wenn man was zum Thema Innovationsmanagement macht, in der Regel immer über die Normenreihe 56.000 auch als internationales Thema dann läuft. Und wenn es schon nationale Themen gab, jetzt immer genau die Überlegung ist, inwieweit werden die dann obsolet und integriert oder müssen weiter erhalten bleiben.
Bevor wir in die Normen mal im Detail ein bisschen reingucken, vielleicht nochmal den Begriff auf die Goldwaage gelegt. Also du sprichst jetzt von Standard und Norm, so wie es für mich anfühlt, eigentlich synonym. Das Deutsche Institut heißt Deutsche Institut für Normung. Die ISO, International Standards Organization, ist Standard und Norm in dem Kontext das gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
Also aus meiner Sicht ist es das Gleiche. In Deutschland steht halt DIN dann entsprechend für die Normung. Ja, also und die Normen sollen letztlich entwickelt werden von denen, die sie später anwenden. Das ist so ein Stück weit die Idee. Und damit das, was die Experten dort entwickeln, auch eine Akzeptanz findet und eine Beteiligung und eben auch Transparenz ist und auch bestimmte Grundprinzipien einhält. Also, dass man eben auch erkennen kann, dass das durchdacht ist, wird es dann eben zur Norm und wird dann eben durch die DIN veröffentlicht. Also aus meiner Sicht ist es
Das
das
Gleiche.
Gleiche. So würde ich es mal sehen, ja.
Okay, wenn jemand jetzt den Begriff ISO 56.000 mal hört und googelt, landet man relativ schnell auf einer Wikipedia-Seite. Die habe ich mal offen und man ist mit einer Tabelle konfrontiert, wo man feststellt, das ist gar nicht ein Dokument oder ein Standard, sondern da steht drüber, es ist eine Familie von Standards, die im Zeitraum 2019 bis 2021 jetzt hier veröffentlicht worden ist. Man sieht auch, dass einige noch in der Mache sind und die haben quasi hinten dran so eine fortlaufende Nummerierung. Also es beginnt bei 56.000, die Tabelle endet im Moment bei 56.010. Du hast vorhin schon die 2 als ein besonderes Dokument genannt, also 56.002. Wie ist das denn zu verstehen? Was sind diese verschiedenen Dokumente, die ihr da erarbeitet habt?
Also es startet von der Logik und von der Chronologie her mit der 56.000, beschrieben im Text dann oder in der Headline mit Fundamentals and Vocabulary. Das letztlich ist, wenn du so willst, das Wörterbuch und ein bisschen mehr. Sprich, in der 56.000 wird erstmal grundsätzlich geklärt, um was reden wir hier eigentlich, was sind so die Themen, weil auch das natürlich schon ja, eine große Aufgabe ist, überhaupt erstmal unter den verschiedenen Aspekten das Gleiche zu verstehen. Also was ist überhaupt Innovation, was ist dann ein Innovationsprozess, etc. etc. Und das ist, wenn man dann tiefer einsteigt, auch Innovationsportfolio und so weiter. Also wenn man dann durch die Begriffe durchgeht und allein innerhalb eines Konzerns, teilweise innerhalb eines Bereichs, bei uns sehe ich das dann schon, wenn man über etwas redet an der Stelle zur Innovation, stellt man schnell fest, ja, wir reden über genau das Gleiche, aber wenn man mal anfängt, genau zu hinterfragen, was der Einzelne dahinter versteht, und da sind 5 Leute beteiligt, hat man auch mindestens 5 Meinungen. Sprich, diese 56.000 ist mal so diejenige, die ein Stück weit international Ordnung reinbringen soll. Was ist es genau? Über was reden wir hier eigentlich? Was sind so die Begrifflichkeiten?
So ein kleines
Dann gibt
Glossar quasi oder kleines
Genau,
Lexikon, ja.
so eine Art Glossar, genau. Und ein Stück darüber hinausgehend, es gibt auch so ein paar grundsätzliche Ansätze, die dort beschrieben sind. Die 56.001 ist gerade in Bearbeitung. Also da gibt es quasi eine Lücke und da kann man sich natürlich, wenn man nicht so firm ist, fragen, warum gibt es da jetzt eine Lücke und warum ist dann mit der 56.002 weitergemacht worden? Und soweit ich das verstehe, ist die Eins oft diejenige, die das Requirements Management macht. Also sprich die, die so ein auditierfähiges, zertifizierbares Standardwerk ist. Also wenn man sich zum Beispiel mal an das Qualitätsmanagement anlehnt, dann kennen vielleicht viele aus dem Industriekontext heraus zumindest die 9001. Und die 9001 ist halt das Klassikwerk eben für das ganze Thema Qualitätsmanagement. Und so hat man eben auch die 56.001 im Prinzip am Anfang mal freigelassen, weil der ursächliche Gedanke im ersten Schritt zunächst nicht war, jetzt gleich mit einer zertifizierbaren, auditierfähigen Version zu kommen, sondern erstmal eine Art Guiding Framework zu gestalten. Und das ist genau das, was die 56.2 ist. Die ist ein Guiding Framework, das sich jetzt Unternehmen heranziehen können und sagen können, ich möchte gerne mal anschauen, wo ich mit meinen Innovationen stehe, wo ich mit meinem Innovationssystem, mit meinem Innovationsmanagement stehe. Und jetzt ziehe ich mir die 56.002 heran. Da gibt es eine klare Struktur, da gibt es quasi ein Inhaltsverzeichnis. Und wenn man sich an dem Inhaltsverzeichnis entlang arbeitet und dann seine eigenen Innovationsthemen mal dagegen mappt, also was habe ich für einen Prozess, welche Methoden benutze ich, welche Strukturen habe ich, welche Organisation habe ich, dann kann man das nach und nach alles mappen und kann dann gegebenenfalls auch erkennen, was fehlt. Also das ist mal die 56.002. Und wenn ich dann weiter nach hinten komme, mal zwei Beispiele noch. 56.003 beschäftigt sich dann auch als Guiding-Dokument, also auch nicht in irgendeiner Form zertifizier- oder auditierbar, mit dem Thema Partnermanagement. Da geht es um die Tools und die Methoden, die man einsetzt zum Thema Partnermanagement, was ja in der Innovation ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil Innovation eben nicht nur innen entsteht, sondern eben verstärkt auch im Kontext, in der Zusammenarbeit mit anderen. Und dann gibt es ein anderes Thema, auch extrem wichtig für die Innovation, und das die 56.005 beschreibt, dann die Tools und die Methoden für das Intellectual Property Management, also für die IP, für die Themen, wo wir immer über Patente reden und wo wir darüber reden, wie gehen wir dann mit so etwas um. Und das ist natürlich, wenn ich vorher über Partnerschaften geredet habe, ist IP dann quasi das, wenn man so will, ein Stück weit ein Gegenstück, weil da natürlich immer die Frage ist, mit was gehe ich dann raus? Wie viel von meinem eigenen Wissen teile ich dann quasi mit der Community, mit Partnern oder potenziellen Partnern? Und wie viel davon will ich lieber proprietär bei mir zu Hause behalten? Und insofern regelt auch da die 56.005 dann letztlich den Umgang. Wie geht man damit um? Und die habe ich jetzt, weil ich jetzt nicht der Experte für IP bin, habe ich die. Und da gibt es noch zwei andere Normen, die quasi damit einhergehen mit der 56.005 und sich auch mit dem Thema beschäftigen. Die habe ich dann alle an unsere interne IP-Abteilung gegeben, um einfach mal zu sehen, wie gehen die damit um und auch mal zu hören, ist das, was da drin steht, auch aus deren Sicht gängige Praxis. Und da habe ich was Ähnliches gehört wie jetzt zum Innovationsmanagementsystem. Ja, sie halten sich jetzt nicht eins zu eins quasi genau Zeile für Zeile an genau das, was dort drin steht. Aber dem Verlauf nach ist das, was dort in der 56.005 steht, eben auch gängige Praxis bei uns im IP-Management. Und so sehe ich das auch für die 56.002 relativ klar, wenn Unternehmen, die sich schon länger mit Innovation beschäftigen, die werden höchstwahrscheinlich viele der Themen, die sich in diesem Guiding Framework beschrieben finden, auch in ihrer Organisation wiederfinden. Und dann ist eher die Frage, wie gut oder wie stark ausgeprägt ist das?
So ein bisschen das Bild, was vor meinem Kopf entsteht, ist, wenn man Puzzle macht, ne? Wenn man so systematischen Puzzle macht, ich mache immer zuerst den Rand und versuche dann nach innen reinzubauen. So wie du es jetzt beschreibst, würde ich vermuten, ne? Jede Organisation hat bestimmte Teile des Puzzles schon bei sich, vielleicht in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Geschäftsbereichen mit verschiedenen Philosophien. Und die Norm gibt mir jetzt eigentlich so den Rand, die Rahmung, Framework ja auch im Englischen, um diese Teile irgendwie zusammenzufügen, vielleicht blinde Flecken zu entdecken und Dinge zu systematisieren in der Organisation. Kann man so
Genau,
sehen?
genau so würde ich das sehen. Zum einen eben die blinden Flecken, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Zum anderen aber auch den Gesamtkontext herzustellen, weil es gibt da in verschiedenen Unternehmen oder Bereichen auch immer wieder zum Beispiel die Verwirrung, ich habe ja einen Innovationsprozess, damit habe ich ja alles. Und wenn man sich dann aber das Innovationsmanagementsystem als Ganzes anschaut, stellt man fest, nee, der Prozess ist nur ein Ausschnitt, ist nur ein Teil. Darüber hinaus gibt es noch ganz viele andere Themen, die ich mir angucken muss und die nicht durch den Innovationsprozess bedient sind. Und wenn ich die Puzzleteile dann, wie du so schön sagst, mal zusammen habe, dann gibt es eins, wo das Bild dann ein bisschen hinkt, weil wenn du ein Puzzle mal fertig gepuzzelt hast, dann bist du ja eigentlich durch und dann gibt es eigentlich ja nicht mehr viel zu tun. Beim Innovationsmanagementsystem, und das ist dieser systemische Ansatz, den man auch aus dem Projektmanagementsystem kennt, aus dem Qualitätsmanagementsystem, du gehst dann quasi in ein Continuous Improvement Cycle. Das heißt, du gehst dann in diese kontinuierliche Verbesserung, weil du wirst natürlich zu einem Zeitpunkt X hoffentlich alle Aspekte irgendwie bedient haben. Sie werden auch miteinander gut, mehr oder weniger gut zusammenarbeiten und auch zu einem guten Innovationsergebnis führen. Aber wir haben ja weiterhin das Ziel, uns dauerhaft zu verbessern. Außerdem gibt es kontinuierlich Veränderungen, die auf diesen Innovationskontext einwirken. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich generative AI anschaut, massive Auswirkungen auf alles, was mit Innovation zu tun hat. Das wird mit Sicherheit auch auf das Innovationsmanagementsystem bald Auswirkungen haben. Muss man sich dann genau angucken, wie genau das dann wirkt. Das heißt, du bist in dieser kontinuierlichen Verbesserungsschleife und auch dafür eignet sich das System als Framework gut, weil du kannst damit mehr oder weniger so eine Art Assessment machen, wo stehe ich heute, kannst dann sehen, wo du nicht so gut unterwegs bist, aufgrund einer Erhebung zum Beispiel, und kannst dann gezielt auch daran arbeiten, bestimmte Themen einfach zu verbessern. Und dann in so einen Kreislauf zu kommen, dass du kontinuierlich an deinem Innovationssystem arbeitest, um es zu verbessern.
Das heißt quasi, wenn ich jetzt die Brücke zum Wissensmanagement baue, da gibt's ja, spricht man von der lernenden Organisation, die kontinuierlich lernt oder auch dem lebenslangen Lernen der Wissensarbeiterinnen. Die Arbeit am Innovationssystem, so wie du schilderst, ist nie vorbei, sondern kleinere und größere Änderungen können dazu führen, dass ich sozusagen ständig mit der Idee, die ja auch in der ISO 9001 steckt, mit dem Plan-to-Check-Act-Zyklus, entweder Kleinigkeiten verbessern muss oder Stichwort disruptive Innovation auch mal ja, im allerschlimmsten Fall mein Geschäftsmodell komplett auf den Kopf gestellt wird und ich vielleicht sogar an Organisationen und meinen Prozessen Dinge ändern muss.
Genau. Und das eine kann halt wirklich sein, dass es so große Themen gibt, die sich verändern, dass tatsächlich auch das gesamte Innovationsmanagementsystem Veränderungen erfährt. Ja, also ich würde nicht sagen, dass das so, wie es heute ist, in Stein gegossen ist. Und das ist auch Teil eben dieser DIN-Arbeit, dass immer wieder in regelmäßigen Abständen geprüft wird, sind die Normen noch zeitgemäß? Und das gilt dann natürlich auch für eine 56.000. Das heißt, es wird immer wieder überprüft, hat sich das Umfeld, die Rahmenbedingungen in irgendeiner Form so verändert, dass hier grundsätzliche Überarbeitungen notwendig sind. Aber wenn man das jetzt mal aufs Unternehmen bezieht, dann kann die Bewertung heute eben eine bestimmte sein, aber aufgrund eben veränderter Rahmenbedingungen kann die Bewertung dann morgen oder übermorgen schon wieder eine ganz andere sein, sodass ich dann mein Innovationssystem vielleicht ganz anders strukturieren muss. Was das Wichtige ist, und du hast das vorhin so schön gesagt, so als Rückgrat, als Backbone, das ist eben das, was das Innovationsmanagementsystem, dieses Guiding Framework der 56.2 eben dauerhaft sein kann. Du hast dann quasi immer eine Leitlinie, an der du dich entlanghangeln kannst. Du weißt, welche Fragen du beantworten musst. Es kann aber sein, dass auf dem Weg die Antwort auf die Fragen, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, einfach unterschiedlich ist.
Was gibt dir die Leitlinien denn vor in Bezug auf deine Organisation? Also gibt die Organisationsstruktur vor, gibt die bestimmte Rollen vor? ISO ist ja immer prozessorientiert, gibt die einen Prozess oder zumindest einen High-Level-Prozess vor? Also was sind so die Artefakte in der Organisation, die die Norm anspricht und Gestaltungsvorschläge macht?
Es gibt in der Norm selbst gibt es ein Schaubild und in diesem Schaubild werden quasi die verschiedenen Elemente, wie sie zueinander in Beziehung stehen, dargestellt. Das heißt, da wird so ein Stück weit erläutert, Was ist eigentlich der Kontext der Organisation? Welche Unterstützungsprozesse haben wir? Wie verbessern wir unsere Betriebsabläufe? Wie wird eigentlich der Wert geschaffen? Weil Innovation ist ja quasi Ideen, die Wert stiften, also in irgendeiner Form eine positive Veränderung von einem Zustand A in einen Zustand B durchführen. Es wird in der Norm allerdings nicht explizit gesagt, du musst diese Rollen etablieren oder du musst den Prozess genau mit diesen Phasen etablieren oder deine Organisation braucht mindestens diese Rollen und die Innovationsmanager müssen mindestens genau diese Kompetenzen haben und du musst diese Methode oder jene Methode anwenden, ansonsten bist du nicht vollständig. Was sie eher sagt, ist, du musst dir Gedanken machen, hast du eine Innovationsstrategie? Ist diese Innovationsstrategie aus der Geschäftsstrategie abgeleitet oder mit ihr in irgendeiner Form, sage ich mal, so verzahnt, dass man erkennen kann, dass die Geschäftsstrategie in eine Innovationsstrategie mündet? Hast du dir Gedanken gemacht, wie du dein Innovationsportfolio aufbaust? Sprich, wo willst du eigentlich innovieren, basierend auf der Innovationsstrategie? Und daraus ergeben sich dann so Schritt für Schritt und dann kommt man quasi durch die Legende der ISO 56002 Schritt für Schritt durch und kommt von einem Punkt zum anderen. Und in jedem dieser Punkte ist eigentlich das vorträgliche Thema, hast du dich mit diesem Thema beschäftigt? Also es geht im Wesentlichen immer darum, Innovationsstrategie, hast du eine? Wenn du keine hast, mach dir Gedanken über eine. Innovationsportfolio, hast du eins? Wenn nein, überleg dir, wie ein Innovationsportfolio aussieht. Es sagt aber nicht, dein Innovationsportfolio muss so aussehen, damit es ein gutes Innovationsportfolio ist. Das geht nicht, weil die Norm als solches zum einen industrieagnostisch ist. Das sprich, es soll für jede Art von Industrie gelten und es soll auch Unternehmensgrößen agnostisch sein. Sprich, es soll für kleine Unternehmen genauso gelten wie für Konzerne. Und wenn man sich das Bild alleine vor Augen hält, muss schon klar sein, dass eine Innovationsstrategie für einen Konzern wie Bosch natürlich anders aussieht als für ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ja, also da kann man gar nicht vorgeben, wie eine Strategie auszusehen hätte inhaltlich.
Das heißt quasi auch sozusagen, dass deine Rolle jetzt als Global Innovation Lead zu einem Thema, das steht natürlich so nicht in der Norm drin, sondern ihr habt euch in dem Prozess Gedanken gemacht und gesagt, zu dem Thema IoT macht es Sinn, so eine Rolle und bestimmte Prozesse und ein bestimmtes Portfolio quasi zu haben, was für einen Mittelständler im Maschinenbau ganz anders aussehen kann.
Genau.
Ich wollte auf einen Aspekt nochmal zurück. Du hast vorhin auf der einen Seite generative KI gesagt und auch Partnerschaften. Ich fand es recht beeindruckend, wie OpenAI mit GPT und ChatGPT jetzt sehr schnell so ein aus meiner Perspektive Innovationsökosystem aufgebaut hat, wo im Kern ja immer ihr Sprachmodell oder ihre KI-Modelle dahinter stecken, aber über so ein Partnernetzwerk eben alle möglichen Leute ganz viele Dienste bauen, wo man mit PDFs sprechen kann. Also gefühlt war ja so eine Zeit oder ist vielleicht auch noch, wo jeden Tag ein, zwei Handvoll neue Dienste, die im Backbone aber immer OpenAIs Dienstleistungen nutzen, aufgepoppt sind. Was natürlich in der Software jetzt daran liegt, dass du so APIs machen kannst, wo jemand einfach drauf zugreifen kann und man so ein bisschen das Geschäftsgeheimnis vor den anderen verstecken kann. Und Stichwort Verstecken und Wissen teilen, das Thema Kultur ist im Wissensmanagement ein riesengroßes. Also sprich, sind die Leute bereit, Wissen zu teilen? Sind sie bereit, über unkonventionelle Ideen zu sprechen? Wie geht man mit Fehlern um und so weiter? Und natürlich könnte ich mir jetzt vorstellen, dass auch im Bereich Innovation natürlich viel von der Kultur abhängt und ich jetzt nicht dadurch, dass ich mir eine Norm kaufe, von einem sehr wenig innovativen Organisation durch die Norm jetzt in wenigen Wochen zu einem Innovationsführer wie 3M oder Bosch werde, ne? Also wird irgendwie das Thema Kultur und die Menschen thematisiert in den Normen.
Ja, das Thema Kultur ist auch eins. Kommunikation ist auch eins. Kommunikation und Kultur sind beides Themen, die zum Innovationsmanagementsystem gehören. Und sie sind genau wie die Strategie aus meiner Sicht Grundpfeiler des Innovationsmanagementsystems. Weil so wie du richtig sagst, ohne, und ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, passende Kultur wird Innovation nicht funktionieren, egal was für einen tollen Prozess du hast, was für ein tolles Innovationsmanagementsystem du eingeführt hast, was für tolle Methoden du hast und was für tolle technische Tools. Und da hilft dir auch kein OpenAI oder kein Generative KI. Das ist tatsächlich ein Thema und auch die Kommunikation ist natürlich ein Thema. Und bei Kultur muss man ganz klar sagen, da, und das ist einer der wesentlichen Aspekte dieses Systems, muss man eben immer wieder erkennen, dass es dort Abhängigkeiten gibt zu den anderen Aspekten. Und ich möchte das an einem Beispiel nur mal ganz kurz erläutern. Wenn wir uns mal ein Innovationsportfolio vorstellen, dann kann das unterschiedliche Dimensionen natürlich bedienen. Ich greife jetzt mal eine heraus, die so ganz üblich ist, basiert auf der Ansoff-Matrix, ist vor vielen Jahren entwickelt worden und die geht von so drei Horizonten aus. Der erste Horizont ist Innovation im Kerngeschäft. Das heißt, da geht es um, ich habe bestimmte Produkte und ich entwickle diese Produkte zielgerichtet weiter an entsprechend neuer Kundenbedürfnisse oder wenn ich eine neue Technologie oder ein neues Material habe, um mein Produkt zu verbessern, dann ist das in der Regel etwas, wo ich Innovation ziemlich nah an meinem bisherigen Produkt mache. Dann gibt es Dinge, die ein Stück weiter weg sind. Man spricht dann im Portfolio von adjacent. Also sprich, es ist nicht genau an dem Produkt, sondern es ist etwas, was zusätzlich zu diesem Produkt oder in Kombination mit diesem Produkt geht. Und dann gibt es eben das Thema explorative. Manche sprechen dann auch von disruptiver Innovation, wobei disruptiv, es muss nicht immer disruptiv sein, um explorativ zu sein. Das sind dann in der Regel ganz neue, entweder technologische Themen oder es sind ganz neue Märkte, in denen ich mich dort bewege oder sogar beides. Eben dann wird es sehr disruptiv, wenn ich quasi in den neuen Bereich reingehe. So, und wenn ich jetzt auf das Thema Kultur zurückgehe, dann sage ich, brauche ich eine ganz andere Innovationskultur, wenn ich in einem mehr oder weniger Produktentwicklungsprozess sehr nah im Kerngeschäft bin, also in meinem Kernkontext Innovation mache, anders als wenn ich im Explorativen unterwegs bin. Zum Beispiel, und du hast Fehlerkultur genannt, das ist genauso ein Thema, wenn ich, ne, und das Beispiel Bosch bringe ich da immer ganz gern, wenn ich jetzt die nächste Version meines Airbags herausbringe und habe da eine Verbesserung gemacht, dann ist deine Erwartungshaltung, Fehlerkultur, natürlich, dass der Airbag 100% funktioniert. Da willst du nicht mit einem MVP konfrontiert werden, also mit einem Minimal Viable Product,
Das ist so.
wo wir dann sagen, naja, also wir haben da was ganz Tolles Neues gemacht und wahrscheinlich funktioniert es. Wir wollten das jetzt mal mit dir testen, Simon, und wenn es nicht funktioniert, ja, dumm gelaufen, ja. Also da stehen Leben auf dem Spiel, das geht natürlich nicht. Also die Kultur dort ist Null Fehlerkultur. Es muss funktionieren. Während wenn ich jetzt neue Geschäftsmodelle gerade im digitalen Kontext ausprobiere, und da sind wir bei ChatGPT und den ganzen OpenAI und Generative KI-Modellen sind wir da ja sehr stark auch im Softwarebereich, dann sage ich, dann hat das im ersten Schritt auch viel mit, ich probiere aus, ich gehe an neue Themen ran, weil es das eben so in der Form auch noch nicht gegeben hat. Das heißt, ich bin in diesem Lernzyklus. Ja, das heißt, ich baue was, ich lerne, wie es funktioniert und ich verbessere und dann und so iteriere ich mich langsam zur Lösung. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Mindsets, die eine ganz unterschiedliche Kultur bedürfen. Und allein daran erkennt man schon, dass eben Innovation da auch sehr komplex sein kann, aber eben auch der Zusammenhang da ist. Wenn ich eben nur Innovation im Kerngeschäft mache, brauche ich vielleicht tatsächlich nur in Anführungsstrichen eine Ausprägung von Kultur. Wenn ich das Portfolio sehr breit über diese Horizonte streue, brauche ich ganz unterschiedliche Kulturaspekte. Und das Gleiche gilt dann auch für die Prozesse, das Gleiche gilt für die Tools. Das heißt, das zieht sich mehr oder weniger so durch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, den man erkennen muss, dass wenn ich da einen Aspekt in einer bestimmten Art und Weise auspräge, dass der implizit auch immer die anderen mit beeinflusst.
Und ihr habt ja auch, ich hatte mich da vor einer Weile mal mit beschäftigt, weiß nicht vor wie vielen Jahren es war, diese We Are Bosch-Initiative oder Kampagne gestartet mit der eigenen Mission, mit den strategischen Schwerpunkten, mit den Stärken, mit den Werten, wo sowas wie Innovationskraft, Spitzenleistung, den Kundenfokus drin vorkommt. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man solche Kulturentwicklungsmaßnahmen, vermutlich ja entkoppelt von den Aktivitäten in dem ISO-Gremium, auch braucht, um den Nährboden zu schaffen, um eine Kultur zu haben, auf der dann die Ideen aus so einer Norm auch wachsen und gedeihen können. Also ich will so ein bisschen drauf raus, dass jetzt nicht jemand glaubt, ich kaufe mir für ein paar hundert Euro die einzelnen Normendokumente ein und kann die harte Arbeit an der Organisationsentwicklung und der Kulturentwicklung einfach umgehen dadurch.
Nee, das wird so nicht funktionieren. Idealerweise ist das natürlich ein Stück weit integriert. Ja, so wie ich es gerade gesagt habe, wenn ich weiß, dass ich ein sehr komplexes Innovationsumfeld zu bedienen habe, das ganz unterschiedliche Mindsets braucht, dann baue ich idealerweise natürlich dann auch in diesem ganzen Thema Organisationsentwicklung dort das so auf, dass ich eben diese unterschiedlichen Aspekte entsprechend berücksichtigt habe. Und du hast es wie VR Bosch angesprochen. Es gibt dazu auch wie Lead Bosch. Und da siehst du diesen integrativen Gedanken. Ja, also wir haben aus dem VR Bosch dann eben auch Leadership-Prinzipien abgeleitet, die dann genau wieder auf das VR Bosch dann auch einzahlen sollen. Ja. Also insofern, da braucht es einen integrativen Prozess und da steht dann auch entsprechend Innovation mit drin, wieder in einem bestimmten Kontext und das führt dann wieder zurück auf die Kulturentwicklung, führt auch zurück auf die Kommunikation.
Du hast gerade einige Male den Begriff integrativ genannt. Es gibt ja den, finde ich, schönen Begriff des integrativen Managementsystems. Ich glaube, der Ausgang war so Managementsysteme wie die ISO 9001, dann das Risikomanagement mit der 31.000. Und ich glaube, Environment, Health and Safety ist da noch mit drin. Also so grundsätzlich die Idee zu sagen, um diese einzelnen Themen, die für eine Organisation wichtig sind, Wissen, Innovation, Führung zu koordinieren, brauche ich nicht eine Norm oder nicht ein Managementsystem, sondern viele. Ist das vielleicht so ein bisschen eine Vision, eine Richtung, in die man gehen kann, zu sagen, ich muss selber für mich entscheiden als Organisation, was ist mir wichtig? Und wenn ich jetzt sage, für mich ist sowas wie Risiko, mit Risiko systematisch umzugehen, dann gibt es vielleicht dafür Standards. Ich sage, für mich ist erfolgskritisch, Innovation gut zu beherrschen. Dann werfe ich den Blick in die ISO 56.000. Also dieses, was sich in viele Disziplinen und Funktionen differenziert hat, in der Vergangenheit wieder etwas integrativer und, wenn man das Schlagwort verwenden will, ganzheitlicher zu sehen.
Ich denke, das ist notwendig, weil das, was sich natürlich auch abzeichnet, und wenn du so Risikomanagement zum Beispiel und Qualitätsmanagement anguckst, dann, ich will nicht sagen, dass sich das widerspricht, aber es gibt da durchaus gewisse Zielkonflikte dann vielleicht auch mit dem Innovationsmanagement, wenn ich mich zum Beispiel im explorativen Innovationsmanagement bewege. Und insofern, glaube ich, braucht es den integrativen Weg, weil es immer dann auch ein Abwägen ist, an welchen Stellen muss jetzt eben ganz strikt ein Weg eingehalten werden und an welchen Stellen muss ich auch vielleicht eine Balance zwischen verschiedenen Elementen finden. Und insofern, glaube ich, ist dieser integrative Ansatz, der dann ganzheitlich eigentlich drauf guckt, wie kann ich erfolgreich werden, wie kann ich Wert stiften und auch nachhaltig Wert stiften, für mich, für meine Organisation, für meine Mitarbeiter, für die Gesellschaft. Und ich glaube, da braucht es eben alle diese Aspekte, aber in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Mhm. Insofern macht das natürlich Sinn. Und da wäre es schon wünschenswert, auch wenn man vielleicht übergeordnet tatsächlich auch mal sich nochmal überlegt, wie spielen eigentlich diese Gruppen zusammen, ja. Also wie spielt zum Beispiel jetzt eben, wenn es eine Norm für Wissensmanagement gibt, wie spielt ihr eigentlich mit der Norm für Innovationsmanagement zusammen? Ja, dass man sich dann auch genauer überlegen kann, wo sind denn da eigentlich Schnittpunkte, wo sind vielleicht auch Punkte, die sich ein Stück weit reiben und wie gehe ich dann damit um?
Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe letzte Woche erst mit einem Kollegen haben wir die zwei Normen mal so nebeneinander gelegt und festgestellt, dass schon so bei ganz einfachen Sachen, nämlich wie definiert man Wissen, es schon einen Unterschied gibt. Ne? Und so wie du vorhin gesagt hast, man nimmt dann mal so einen Standard und geht in der Organisation herum und fragt, macht ihr das eigentlich so, benennt ihr die Dinge so? Ist das, glaube ich, ein wichtiger Harmonisierungsschritt, dass alle so eine Art Common Ground haben, also ein gemeinsames Grundverständnis dieses Managementsystems, was man dann baut und wie die Elemente miteinander zusammenspielen. Also das ist ein sehr guter Gedanke, finde ich. Ja, dann würde ich gern im letzten Teil nochmal so ein bisschen auf die Praxis schauen. Ich hatte vorhin schon mal so anklingen lassen, so eine Norm, wenn man die aufschlägt, die ist ja jetzt nicht allzu ansprechend aufgemacht. Also im Wesentlichen ist es ein Textdokument und man ist froh, wenn da mal eine meist schwarz-weiße Grafik drin ist. Bei der Wissensmanagement-Norm der ISO 30401 gibt es mittlerweile auch so Begleitliteratur. Es gibt so ein KM-Cookbook zum Beispiel, was an Beispiel, also an sehr vielen Fallbeispielen und der Metapher eines Restaurants mal darlegt, wie so letztendlich die Umsetzung dann in der Praxis aussieht. Weil ich glaube, wenn man jetzt einfach so die Norm aufschlägt und versucht, das auf die eigene Organisation zu übertragen, da ist ja schon ein gewisser Denksport, glaube ich. Ne? Das ist nicht so ganz naheliegend. Das muss einem auch ein bisschen liegen, sich damit zu beschäftigen. Und viele Leute in der Praxis, die wollen ja lieber eher so einen ganz kurzen Text und viele Bilder und gleich die Lösung irgendwie vorgesetzt bekommen. Das liefert die Norm nicht. Was hast du denn da für Tipps für praktische Erfahrungen, vielleicht auch aus der Etablierung bei euch? Wie geht man da vor in der Praxis, um Leuten diese Inhalte spannend und schmackhaft zu machen?
Ja, ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast tatsächlich auch nochmal geguckt, was es schon so gibt, und habe zumindest mal ein Buch gefunden, was sich mit How to implement oder how to use ISO 56000 mit beschäftigt, von der amerikanischen Normungsorganisation sozusagen, also von der amerikanischen ISO-Arbeitsgruppe gibt es das als Leitfaden. Ich habe noch nicht im Detail reingeguckt, das ist auch noch relativ dick, ist vielleicht mit dem Anspruch, mit dem du es gerade formuliert hast, auch noch nicht das, was man sucht, weil das vielleicht auch noch zu viel ist und es sind auch nicht nur ein paar Bilder und ein kurzer Text, sondern es ist auch sehr umfangreich. Das, was man heute ganz gut tun kann schon, eher so auf der Ebene der Einzelperson aus einem Unternehmen oder aus einer Gruppe heraus, es gibt verschiedene kleinere Organisationen zumeist, die bieten für die Einzelpersonen, also für Innovationsmanager oder für Personen, die sich mit Innovation eben beschäftigen, Trainings, Academies an, die sich um das Thema ISO 56002 kümmern. Und das ist aus meiner Sicht erstmal auf der Personenebene ist das erstmal ein ganz guter Ansatz, um ein Stück weit ein Verständnis zu kriegen, weil ich habe selbst eins dieser Trainings gemacht und was da eben ganz gut funktioniert ist, dass man in diesen Trainings letztlich mal genau das versucht, nämlich diesen Leitfaden auf die eigene Organisation zu mappen. Und das Gute ist aber, dass man dort zum einen im Diskurs mit den Peers, mit denen man da unterwegs ist, immer wieder so offene Punkte diskutieren kann und dass man dort eben über diejenigen, die diesen Kurs organisieren und orchestrieren und die einzelnen Sessions durchführen, auch eine Möglichkeit hat, deren Erfahrung anzuzapfen und zu sagen, ja, aber wie komme ich denn jetzt an dem Punkt eigentlich weiter? Also das ist so ein Punkt, den man sicherlich auf der individuellen Seite machen kann. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Veranstaltung mit dem Beuth Verlag und der Beuth Verlag ist ja derjenige, der die DIN-Normen alle veröffentlicht und die Diskussion, die wir dort unter anderem auch hatten, eben auch aufgrund einer Diskussion rund um die ISO 56000 war, wie kann eigentlich der Beuth Verlag rein über die Veröffentlichung der Normen hinaus vielleicht hilfreich sein? Und eben, da könnte es, du hast das Cookbook genannt, also das fand ich eine ziemlich charmante Idee, dass man da mal sich überlegt, sowas könnte durchaus ja eine Aufgabe sein, ein Leitfaden, irgendwas, was ein bisschen anschaulicher ist. Das kann man mit Sicherheit machen. Also das mal so auf der individuellen Seite, wenn man sich als Person damit beschäftigen will. Auf der Organisationsseite, glaube ich, wenn man nicht so genau weiß, wo man anfangen soll, ist ein guter Weg, den man gehen kann, tatsächlich so eine Art Maturity Assessment zu machen. Also, dass ich mal ganz einfach entlang der Norm schaue, wo stehe ich denn eigentlich da? Was kann ich da mappen? Welche Aspekte habe ich in meinem Unternehmen schon? Wie sind die ausgeprägt? Wo stehe ich da? Was sagen auch die Kollegen im Unternehmen? Und auch dazu gibt es, seitdem es die Norm gibt, haben sich da einige Unternehmen mit beschäftigt, die so etwas anbieten. als Hilfestellung, wenn man es nicht selber machen will. Man kann das natürlich auch im Einfachen. Ich habe es bei Bosch im ersten Schritt mal selbst mir erarbeitet, selbst ein kleines Assessment aufgesetzt, habe dann alle Innovationsmanager, die ich in meinem Kontext kannte, befragt aus den verschiedenen Regionen, aus den verschiedenen Business Divisions. Und wir haben dann so mal ein Bild generiert, wo stehen wir eigentlich zu den Aspekten. Wir haben es dann aber auch mal mit einer externen Firma für die Region Lateinamerika und Indien mal ganzheitlicher probiert. Und dann kommt eben ein Bild raus und dann sieht man mal als Organisation, wo man steht. Also das sind so zwei Wege. Als Individuum wirklich, glaube ich, macht ein Training Sinn, wenn man nicht sich selber durchkämpfen will. Als Organisation macht so ein Assessment Sinn.
Diese Vernetzung finde ich einen spannenden Gedanken, sich mit anderen zu vernetzen außerhalb der eigenen Organisation zu dem Thema. Gibt es denn da so etablierte Netzwerke, Communities, LinkedIn-Gruppen, Orte, wo du sagen würdest, da empfiehlt sich hinzugehen zum Thema Innovationsmanagement?
Es gibt verschiedene LinkedIn-Gruppen zum Thema Innovation, die sich auch punktuell mit der ISO 56000 beschäftigen, aber eher nur punktuell. Also soweit ich weiß, also ich wäre für Hinweise dankbar, wenn mir da irgendwas durchgegangen ist. Soweit ich weiß, sind die meisten Communities, die es zur 56002 gibt, tatsächlich eher so geschlossene Communities, also zum Beispiel auch die, in der ich jetzt bin, über das Training, was ich gemacht habe. Da gibt es einen Kreis von Alumnis, aber letztlich ist das nur offen für die, die dieses Training mal gemacht haben oder es gerade machen. Darüber hinaus ist es momentan nicht geöffnet und ist auch nicht jetzt öffentlich moderiert. Das war ja so ein Stück weit mal die Idee, die ich da bei dir in das LernOS mit eingebracht habe, dass ich gesagt habe, lass uns doch mal so eine Community bauen. Aber es ist, wie man auch an der Resonanz dann gemerkt hat, es ist eben ein trockenes Thema und es ist nicht so einfach, dafür Begeisterung, zu gewinnen.
Ja, weil die offenen Sachen, die es gibt, halt meist sich mit so sehr operativen Aspekten beschäftigen, ne? Also da geht es dann darum, was weiß ich, wie macht man mal so einen Design Thinking Prozess oder wie nutzt man Lego Serious Play im Innovationsmanagement oder wie macht man Ideen- und Kreativworkshop. Sowas gibt es, finde ich, wie Sand am Meer, ne? Aber so Orte, wo man sich systemisch auf so einer Organisationsentwicklungsebene auch mit dem Thema Innovation beschäftigt, ist mir noch nichts untergekommen und deswegen bin ich beruhigt, dass du sagst, vielleicht gibt es auch noch nichts.
Also soweit ich weiß, und wie gesagt, mit Sicherheit kenne ich nicht jede einzelne Struktur oder jede einzelne LinkedIn-Gruppe, aber ich habe mal gezielt auch während der Pandemie mich mal durchs LinkedIn durchgewühlt und habe nach allem gesucht, was ich zum Thema Innovation finden konnte. Und es gibt eine ganze Menge Communities zum Thema Innovation, teilweise geschlossen, wo man eben Membership beantragen muss, manche offen. Und die sind sehr breit unterwegs und so wie du sagst, die beschäftigen sich so mehr mit den Opera, also dort, wo es mehr Traction gibt, das ist in der Regel das, wo es mehr operativ ist, wo es um Venture Building, Venture Clienting, um Ideation, um Design Thinking etc. geht. Aber ganzheitlich, wie führe ich eigentlich ganzheitlich Innovationen in meinem Kontext ein, habe ich so nicht gefunden.
Also da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr mit der LernOS-Leitfaden-Idee nochmal einen Anlauf machen. Wenn jemand jetzt so ein bisschen verfolgen will, wie bei euch das weitergeht, ich meine, so mal recherchiert, man kann euch ja da glaube ich schon als Vorbild sehen, wenn man jetzt mal so Patentzahlen nimmt, ne? Ich habe geguckt, 2022 hatte ihr, glaube ich, 4.000 Patente angemeldet und war damit in Deutschland weit auf Platz 1. Ja, die Platz 2 und 3 hatte gerade mal die Hälfte. Ihr habt 16% der Belegschaft in F&E. Also das hat so ein bisschen den Eindruck, ne, als ob da wirklich so ein Best-Practice-Beispiel ist, außerhalb, dass man jetzt im Podcast mal drüber spricht. Gibt es irgendwie Orte, wo ihr darüber was veröffentlicht, eure Geschichte weitererzählt, Erfahrungen teilt? Also wie könnte man so ein bisschen an dem Bosch-Case auch dranbleiben, falls da jemand interessiert ist?
Es gibt uns, und da bin ja nicht nur ich unterwegs, es gibt ja sehr viele sehr erfahrene Innovationsmanager und Kollegen im Bosch, was bei der Größe der Organisation ja auch selbstverständlich ist. Und da taucht der ein oder die andere immer wieder natürlich auf. Wenn es auf den gängigen Veranstaltungen sind wir natürlich dann immer mal wieder unterwegs und erzählen Ausschnitte aus diesem Kontext. Das heißt, es gibt Veranstaltungen, auf denen wir unterwegs sind. Ich selbst bin jetzt gerade wieder von der CoPetri auf der Digital Convention im Februar unterwegs. Jetzt gerade Diese Woche läuft in Kopenhagen der Innovation Roundtable Summit. Da sind einige Kollegen von uns und soweit ich weiß, gibt es dort auch wieder zwei Vorträge, wo man Bosch sehen und hören kann. Gezielt, wir haben, glaube ich, keinen Podcast oder Blog, der sich jetzt kontinuierlich, sag ich mal, von innen heraus mit dem Thema beschäftigt und das nach außen bringt. Finde ich aber eine interessante Idee. Könnte man tatsächlich mal überlegen, ob das nicht vielleicht tatsächlich was ist, was man macht. Also, ich fand schon die Idee mit dem Cookbook eine gute Idee. Hatten wir so bisher irgendwie auch noch nicht als Idee. Und das wäre tatsächlich auch mal was, was man nach außen tragen kann, zumal wir uns auch mit dem Thema Innovationsmanagement jetzt sehr, sehr intensiv innerhalb von Bosch nochmal beschäftigt haben, ganzheitlich. Was können wir in Summe in unserer mit Sicherheit schon umfangreichen und vollumfänglichen Struktur gegebenenfalls noch weiter verbessern, um unsere Innovationsperformance eben noch stärker auszubauen, noch effizienter zu werden. Und das ist bestimmt nicht uninteressant. Ich glaube, man muss nur den richtigen Ton finden und das richtige Level of Detail, weil das kann halt auch für jemanden, der nur mal kurz reinschnuppern will, vielleicht auch zu viel werden. Aber wie gesagt, also wir sind an verschiedenen Stellen unterwegs, aber es gibt jetzt nicht diese eine Stelle, wo man was sieht. Es gibt eine Internetseite, wo man auch mal sehen kann, mit welchen Themen sich Bosch beschäftigt. Das ist innovate-bosch.com. Dort sieht man mal, das ist auch so ein bisschen das Einfallstor, was wir zum Beispiel für Startups oder andere innovative Unternehmen haben im Sinne von Partnermanagement. Das ist mit Sicherheit mal eine Adresse, wo man ein Stück weit einen Überblick kriegen kann, was sind so Themen, mit denen sich Bosch jetzt gerade außerhalb der großen Blöcke beschäftigt. Aber ansonsten spezifisch zum Innovationsprozess, glaube ich, auf der einen oder anderen Veranstaltung mit Sicherheit, aber nicht jetzt strukturiert kontinuierlich
Genau,
im Blog.
den Link werde ich mal in die Shownotes mit reinnehmen und dann den Tipp, den einschlägigen Personen vielleicht auf LinkedIn,
Genau.
Mastodon und Co. zu folgen. Da wird man dann die Veranstaltungen und auch, wenn jetzt so neue Standards veröffentlicht werden, dann wahrscheinlich mitbekommen.
Genau.
Bevor ich ins Outro einbiege, gibt es irgendwas noch, was du an Tipps, Ideen, Gedanken den Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht und hoffentlich auf den Innovationsgeschmack gekommen sind, mit auf den Weg geben willst? Vielleicht auch gerade zum Start. Was so jemand beachten muss oder sollte, wenn er in seiner Organisation sich auf eine ähnliche Reise begeben möchte.
Also so schwer es fällt, aber ich glaube, wenn man das wirklich strukturiert angehen will, und ich habe jetzt schon einige auf dem Weg genau dahin begleitet, quasi das zu tun, ist ein erster guter Schritt, tatsächlich sich mit den Elementen der Norm zu beschäftigen. Und wenn es einem allein zu trocken ist, sich dann durchaus ein solches Training mal zu geben, so wie man das ja in anderen Kontexten auch macht. Ich meine, ich gehe ja auch durch Leadership-Trainings und ich bin auch durch ein Qualitätsmanagement-Training gegangen oder Projektmanagement-Training. Ich glaube, sich dort das Handwerkszeug ein Stück weit anzueignen, macht auf alle Fälle Sinn. Und unabhängig mal davon, wie viele Innovationsmethoden oder Tools ich schon gemacht habe, glaube ich, die strukturierte Beschäftigung macht Sinn. Und für die eigene Organisation, um auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo steht man eigentlich, ist so ein Assessment, glaube ich, tatsächlich sinnvoll. Auch das kann man erstmal im ersten Schritt alleine mit wenigen Fragen für sich be beantworten. Dazu braucht es gar nicht groß eine wissenschaftliche Ausarbeitung. Und wenn man dann mal ein Stück weit ein Gefühl dafür bekommen hat, auch zu sehen, wo man sich so bewegt als Person, aber auch als Organisation, daraus dann abzuleiten, wie groß muss jetzt das Rad werden, was danach kommt. Und für jeden dieser Schritte gibt es natürlich theoretisch auch Partner auf dem Markt, an die man sich wenden kann. Falls da jemand Interesse hat, aus dem Podcast, will jetzt hier keine Werbung machen, aber falls da jemand Interesse hat, kann man mal gern auf mich zukommen. Da kann ich den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Intro dann gerne machen im Nachgang.
Ich werde auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil auch in den Shownotes, in die Shownotes mit reinnehmen. Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass wir den einen oder die andere begeistern konnten, da mal reinzuschauen. Vielleicht noch als Hinweis, Beuth hast du vorhin schon gesagt als Verlag. Da gibt es, glaube ich, immer die deutschen Varianten der Normen. Auf der ISO.org im Shop gibt es die englischen. Vielleicht ein Satz noch dazu, die kosten ja immer einige 10 oder wenige 100 Euro, also meist unter 200 Euro, was für den einen oder anderen, wenn man es mit einem Buch vergleicht, vielleicht erstmal teuer ist. Aber ich glaube, du hast vorhin auch ganz gut dargelegt, ne, wie viel Menschen da über welchen Zeitraum sozusagen intensiv an dieser Standardbildung arbeiten. Das heißt, das kann man, glaube ich, mit einem Buch nicht vergleichen. Ich würde es eher so sehen, dass man sich dafür ein vergleichsweise sehr, sehr kleines Geld ganz, ganz viel Wissen in die Organisation holen kann, was sich auf jeden Fall lohnt und sich dann auch damit zu beschäftigen. Also legt euch das zu. Wer das möchte, es gibt die in der ISO 9001. Da fällt mir gerade noch eine Frage ein, die stelle ich dir gleich noch. Da gibt es mittlerweile ja auch dieses Kapitel 716, Wissen der Organisation, was mal so 4 Grundanforderungen an das Wissensmanagement einer Organisation stellt. Und ein bisschen größerer Rahmen, die ISO 30401, Knowledge Management Requirements, also für Wissensmanagement. Na, und die Frage, die mir gerade noch eingefallen ist, bei der ISO 9001 ist es ja so, man fährt auf der Autobahn oder läuft durch die Stadt und sieht Geschäfte, die damit werben, dass sie ISO 9001 qualifiziert oder zertifiziert sind. Wenn ich Dienstleister oder Lieferant für Firmen sein will, fordern die das. Wird es mit der ISO 56001 auch in so eine Richtung gehen, dass ich die haben muss oder dass jemand von mir fordert, die zu haben? Oder ist es eher wie mit der ISO 30401 im Wissensmanagement, dass man sagt, das ist was freiwillig ist, da kommt überhaupt kein Druck von irgendwoher, die einzusetzen.
Also ich glaube, abschließend kann man das heute noch nicht beantworten. Also es wird auf alle Fälle ein Requirements Management geben mit der 56001. Veröffentlicht wird sie, Stand heute, spätestens im September 24. Was so in der Überlegung ist, also es gibt durchaus eben gerade schon Diskussionen, also ich habe gerade davon gesprochen, es gab gerade diese Konferenz 4-5 Tage in Bergamo. Und dort war auch ein Aspekt tatsächlich, wie auditiert man das Ganze nachher? Also sprich, die Diskussionen laufen. Und was vorzustellen ist, ist, dass es gibt ja immer wieder Ausschreibungen, und das können sowohl von Firmen sein, aber eben auch von den Behörden, wo bestimmte Innovationsprojekte oder Innovationsvorhaben ausgeschrieben werden. Und wenn man sich dort an dieser Ausschreibung heute beteiligen will, muss man eben schon bestimmte Anforderungen erfüllen. Wir selbst, also ich selbst mit meinem Team, wir haben auch ein gefördertes Programm über jetzt ein paar Jahre gehabt und mussten eben jedes Jahr, gibt es da eine Anforderungsliste von Themen, die man dann erfüllen muss. Und nur wenn man die erfüllt und noch ein paar andere Dinge, dann bekommt man eben die Fördermittel und kann auch entsprechend an diesem Programm teilnehmen. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sobald die Norm raus ist, dass die 56001 dann ein weiteres Häkchen ist, auf dem Weg, sich an solchen Ausschreibungen für Innovationsvorhaben zu beteiligen. Sprich, das ist dann ein weiteres Kriterium, das man erfüllen muss. Das ist aber so noch nicht festgeschrieben. Insofern ist das jetzt ein bisschen spekulativ in die Zukunft ausgerichtet. Aber das könnte durchaus ein Weg sein, der dann den Druck erhöht und wo man vielleicht dann nicht so offensiv mitwirbt wie mit der 9001, aber wo dann es durchaus in den entsprechenden Runden einen Wert hat, wenn man darauf verweisen kann, dass man zertifiziert ist, 56001.
Es ist ja eh immer besser, wenn man es tut, weil man innovativ sein will, nicht weil man innovativ sein muss.
Das ist für mich auch der wichtige Punkt. Also ich glaube, diese Norm, jetzt auch die 56002, also man sollte jetzt nicht dort reinschauen, weil man meint, das ist so ein Nebeneffekt, dass man vielleicht irgendwann auch auditiert wird und wenn man es macht, dann vielleicht schon vorarbeiten kann. Ich denke, dass das strukturierte Beschäftigen mit den Inhalten tatsächlich einen Wert hat, der dazu führt, dass Innovation effizienter und damit, und das ist in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ja durchaus auch ein Thema, damit auch kosteneffizienter und wirtschaftlicher vielleicht sein kann, bei vielleicht sogar besserem Outcome. Und das sollte der Antrieb sein, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen.
Sehr gut, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche euch natürlich alles, alles Gute auf eurer weiteren Innovationsreise, die ich intensiv verfolgen werde. Danke dir.
Super, vielen Dank, Simon, dass ich hier sein durfte.
So, perfekt.